Peter Wolf von Neu-Delhi entfernt. Vrindavan ist ein Ort, der jedoch viel, viel mehr ist als nur, man könnte sagen, ein Punkt auf der Landkarte, der wie jeder andere Punkt in der Wirklichkeit aus Wasser und Erde besteht. Vrindavan besteht aus Chintamani, den transzendentalen Wunsch abbildenden Stein. Was damit insbesondere gemeint ist, ist, dass in Vrindavan Wünsche erfüllt werden. Es gibt einen Wald in Vrindavan, der heißt richtig Kamavan oder Kamvan, wie die Bewohner dort sagen. Ein Ort, wo unsere spirituellen Wünsche, aber auch materielle Wünsche in Erfüllung gehen können. Das liegt daran, also diese außerordentliche wunscherfüllende Kraft von Vrindavan, liegt daran, dass Krishna in Vrindavan, im transzendentalen Land von Vrindavan, eine bestimmte spirituelle Kraft hineingelegt hat, die jeder, der in Kontakt mit Vrindavan kommt, sofort kontaktiert und durch die alle Besucher in besonderer Art und Weise transformiert werden. Srila Prabhupada beschreibt diese Kraft im Nektar der Hingabe, indem er sagt, jeder, der nach Vrindavan kommt, entwickelt sofort eine große Anziehung zu Krishna, dass er nicht wieder zurück in die materielle Welt kommen will. Er möchte einfach nicht zurück in die materielle Welt. Und auch wenn er in den Westen zurückkommt, möchte er nicht zurück in das materielle Bewusstsein, weil es den Westen so hervorragend auszeichnet. In Vrindavan gibt es jedoch ein Geheimnis, ein offenes Geheimnis. Jeder, der dorthin kommt, kommt mit einem ganz besonderen Aspekt Krishnas in Kontakt. Krishna hat viele Aspekte und ein ganz besonderer Aspekt ist der Aspekt der Madhurya, der besonderen Sweetness. Die meisten, die sich mit Gott beschäftigen, kennen einen anderen Aspekt, den Aspekt der Größe und Erhabenheit. Einmal trafen Krishna und Arjuna eine weibliche Yogini, die nur diesen Gottesaspekt, den Gottesaspekt der Erhabenheit kannte und die sehr zornig war auf die Devotees von Krishna, die mit Krishna mehr in einem den anderen Aspekt des Madhuryas, der ausgesprochenen Süße, Kontakt hat. So war es. Krishna und Arjuna kamen in einen Wald und Krishna hielt die Kutsche an und sagte zu Arjuna, er wolle hier jemanden besuchen. Daraufhin kam Krishna mit Arjuna zu der Einsiedelei einer Yogini. Diese Yogini war ganz mager, anders als die westlichen Menschen. Nicht ganz mager, von einem sehr entlarvten Lebenswandel war sie geprägt. Sie war ein Fellgekleidet verheiratet, hatte aber, obwohl sie so einfach gekleidet war, so einfach lebte, einen Feuerglanz um sich herum. Dieser Glanz ist mit Menschen, die Entsagung auf sich nehmen. Die haben eine bestimmte Ausstrahlung. Und so wussten Arjuna, dass diese Yogini sehr fortgeschritten sein musste in ihrer Yoga-Praxis. Als sie dann zu dem Altar der Yogini hinging, dieser leuchtenden Yogini, sahen sie auf dem Altar, wo man sonst Radha und Krishna vermutet, drei scharfe Schwerter. Schwerter, die zum Töten bestimmt waren. Sagte Arjuna, der selber ein Krieger war. Du hast drei wunderbare Schwerter. Aber auf dem Altar, die sollte man doch in der Waffenkammer vielleicht aufbewahren. Nein, sagte die Yogini. Ich habe diese Schwerter auf dem Altar, weil ich jedes einzelne dieser Schwerter täglich verehre. Und die ganze Kraft, die ich durch meine Entsagung sammle, projiziere ich in diese Schwerter, sodass sie auch mit 100%iger Sicherheit töten kann.
unfassbar Urlaub, der selber ein Krieger war. Für wen hast du denn diese Schwerter? Für drei Personen. Arjuna. Draupadi und Yashoda. Oh, sagt der Luna, bisschen getroffen mit etwas belegter Stimme. Warum diese drei Personen? Das interessiert mich ein wenig aus personellen Gründen. Er folgendes sagte, Yogini, Arjuna ist solch ein schwerer Frevler, hat Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, auf seinen Streitbahn gebeten, aber nicht um ihn zu kutschieren, sondern um von ihm gefahren zu werden. Nicht so wichtig beim Streitbahnfahren, ich weiß nicht, ob ich schon mal beim Streitbahn gefahren bin, dann tut man die Füße so auf die Schultern des Wagenlenkers und im Eifer des Gefechtes tut man mit den Füßen links angeben und rechts angeben. Ne? Und Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, die verehrt wird mit auf dem Altar, mit auserlesenen Speisen, die gepriesen wird mit vedischen Lobpreisungen, der hat Arjuna, die fällt, sagt man im Norddeutschland, die Füße auf die Schultern, in die Nähe des Kopfes gelegt. Deswegen will ich ihn töten. Für dieses Vergehen muss er bleiben. Aber Draupadi, die edle Prinzessin, warum willst du sie töten? Man tötet doch keine Frauen. Draupadi, hör nur, wie eitel Draupadi war. Sie war, als Krishna vor ihr erschien, worum bat sie Krishna? Um ein bisschen Sari-Material. Um einen neuen Sari. Für diese Eitelkeit muss sie dran glauben. Ja, und Yashoda? Sie war doch eine für Krishna, sie kümmerte sich für Krishna in jeglicher Hinsicht. Ja, das mag sein. Aber einmal, als der Kleine hungrig war und ein bisschen Butter naschte, war sie bereit, ihn an einen Mörser zu binden. Festzubinden. Und dann wurde daraus eine gefährliche, eine lebensbedrohende Gefahr für Krishna. Die Bäume, als der Mörser gezogen wurde, die stackte der Mörser fest zwischen zwei Bäumen, die dann umbrachen. Und fast Krishna ist genickt. Als er noch klein war. Und so sitze ich jeden Morgen, jeden Mittag und jeden Abend zu den Sandhyas, wenn ich die Zeiten überlappen, da und projiziere meine Shakti in diese Schwerter, sodass sie mit Sicherheit das Blut der Betreffenden ziehen. Der Arjuna wusste nicht recht, was er sagen sollte. Denn er wollte auf keinen Fall mit einer Yogini kämpfen. Yogis haben außerordentliche Kräfte, die außergewöhnlich sind. Viel Shakti. Was tat also Arjuna? Er ging zu Krishna und sagte, das ist die Situation dieser Yogini. Ich glaube, sie versteht nicht deinen liebevollen Austausch mit deinen Devotees. So ging Krishna dann zu Yogini und sagte, du hast, ich habe alles gehört, Arjuna, dass ich Arjunas Wagen lenken kann, ist mir lieber, als dass ich einfach immer verehrt werde auf den Altären der Menschheit. Ich will was tun für meine Devotees. Ich will mich erdenklich machen. Dass Draupadi in der schwersten Stunde ihres Lebens, als sie bedroht wurde von den Männern, die ihre nackte Schönheit sehen wollten, sich an mich wandte, war ich gerührt. Ich bin so dankbar, wenn ich die als die einzige Zuflucht meiner Devotis angesehen werden. Und Mutter Yashodas Festbinden an einen Mörser ist für mich die reine Ekstase. Ich kann mich von allem Fesseln lösen, aber nicht von der Fessel der Yashodas und der Fessel, die meine Devotis um mich liegen, die Fessel der Liebe. Ich stehe über allen Gesetzen, aber nicht über dem Gesetz der Liebe. Ich setze mich über alles hinweg, aber nicht über den liebevollen Austausch und der Dankbarkeit, die ich meinen Devotis gegenüber habe. Ja, diese Devotis, die so mit Liebe mit mir verbunden sind, reinigen das ganze Universum, einschließlich mich selber. So sagt es. So, dieser Aspekt ist ein Aspekt Gottes, der sehr im Geheimen liegt, sehr im Vertrauten liegt. Dieser Aspekt wird in einem Buch beschrieben von Srila Vidyapati, eines der Dichter, den Lord Chaitanya höchstens also immer hörte. Vidyapati beschreibt in einem Buch namens Radha Unmada die Trennungsgefühle von den Bewohnern von Vrindavan, als Krishna sie verlieh. Diese Trennungsgefühle sind die höchsten Gefühle der ekstatischen Verbindung, denn durch diese Trennungsgefühle sind die Devotis mit Krishna verbunden. In dieser Welt gibt es immer wieder Trennungen zwischen und Menschen, die in diesen Trennungen inbegriffen sind, leiden entsetzliche Qualen. Wenn zum Beispiel Sri Ganeshas und Shubhambaras Baby sterben würde, dann würden sie getrennt sein von dem Baby und sehr große Schmerzen erleiden, wahrscheinlich. Von Krishna getrennt zu sein, ist aber nicht mit dieser Art von Trennung zu verbinden, sondern es ist eine andere Art. Es ist eine andere Art des Zusammenseins. So eines Tages, so wird beschrieben, verließ Krishna Vrindavan. So sah es nach außen hin aus, um auf eine tiefere Gefühl, auf einer tieferen Ebene mit den Bewohnern von Vrindavan zusammen zu sein, niemals von ihm getrennt zu sein. So Srila Vidyapati beschrieb, wie die Gefühle der Bewohner von Vrindavan aussahen, als Krishna sie verließ. Die Bäume, wird beschrieben, verloren all ihre Blätter. Die Kuhhirtenjungen lagen bewegungslos in den Tälern von Vrindavan und spielten nicht mehr. Nanda Maharaj, der Vater von Krishna, kochte nicht mehr, sodass seine Küche durchsetzt war von Spinnengeweben. Als Krishna die Bewohner von Vrindavan verließ, verließ das Leben Vrindavan, besonders von Srimati Radharani, die liebste Devotee von Krishna. Srimati Radharani litt so stark, dass sie eines Tages sagte, ich kann die Trennung von Krishna nicht mehr ertragen, ich werde jetzt nach Mathura gehen, in der Verkleidung einer Bahurupi, und dort werde ich versuchen, Krishna im Palast zu sehen. Bahurupi, unser Thorsten, Raphael sogar. Unser Raphael ist ein hervorragender Schauspieler und zieht sich beim Schauspiel manchmal mehrere Klamottenwechsel statt. Ne? So Bahurupi, Bahurupi hat viele Formen, ein Schauspieler, die sich entsprechend des Anlasses immer wieder umziehen. Und immer wieder, wie soll man sich ausdrücken, eine neue Form sozusagen annehmen, eine neue Schauspielform. Radharani sagte also, ich werde
nach Vrindavan, ich werde nach Mathura gehen, wo Krishna jetzt als Prinz ist, und dort als Entertainer, als Unterhalterin da sein, sodass ich vielleicht den König sehen kann. So eine ihrer Gopi, die Chandra hieß sie, die hochintelligente Chandra, sagte, nein, das werden wir nicht tolerieren können, denn du bist die Königin von Vrindavan. Wie kann unsere Königin die Form einer Schauspielerin annehmen und für Krishna, der sie verlassen hat, spielen? Ich werde nach Mathura gehen und ich werde irgendwie dafür sorgen, dass Krishna zurück nach Vrindavan kommt. So ging sie also los und nach einer halben Stunde kam sie zurück und sagte zu Krishna, zu Radharani, halt, auf dem Wege kam mir eine Idee. Vor einiger Zeit, als du sehr mit Krishna unzufrieden warst und in Mahn warst, zornig auf Krishna warst, da hat Krishna eine Vereinbarung unterschrieben. Hast du diese Vereinbarung noch? Ja, sagte Radharani, diese Vereinbarung habe ich noch. Und sie suchten die Vereinbarung und da stand dann Vereinbarungspapier. Ich, Krishna, vereinbare hiermit, dass du, Srimati Radharani, zahlreiche wunderbare Eigenschaften hast. Du verleihst der Welt ihren Glanz und du bist es, die mein Herz ganz und gar angezogen hat. Ohne dich, Radharani, bin ich nicht. Hiermit sage ich, dass ich mich dir und deiner Liebe völlig zu schuldig führe und jeden deiner Wünsche absolut erfülle. Dies schreibe ich in vollem Bewusstsein über die Konsequenz dieser Aussage. Ich bin durch niemanden gezwungen worden, diese Vereinbarungspapier zu schreiben. Und dann schrieb er mit einer sehr bewegten Schrift: Syama Sundar, Sohn von Nanda Baba, Kaste, Diwala, Kuhhirten, Junge, Ort, ein Tal am Fuße des Govardhan-Hügels, Zeugen Sri Rupa Manjari, und dann die Tageszeit mittags, dann war die Unterschrift zu sehen. Aha, sagte Chandra, diese Vereinbarung werde ich jetzt nehmen und werde damit nach Mathura gehen. Krishna ist dort als Prinz. Ich werde das vorlesen in der öffentlichen Versammlung. Und wenn Krishna dann nicht kommt, werde ich ihn mit einem Strick fesseln, denn dann ist er ein Krimineller. Dann bricht er sein eigenes Vereinbarungspapier. Und dann werde ich ihn nach Vrindavan bringen, mit nackter Gewalt. Als sie das sagte, fiel Radharani sofort in Ohnmacht. Denn die Idee, dass Krishna in irgendeiner Weise in Nachteil gebracht wurde durch sie, war unerträglich. Ihr müsst verstehen, Srimati Radharani war in einem Zustand der intensiven Trennung. Es war so, dass ihr Körper von einem Feuer erhitzt wurde, dem Trennungsfeuer, was so stark war, dass jede Stunde ihr Bett gewechselt werden musste, auf dem sie in Trennungsschmerzen lag. Dieses Bett war mit Lotusblumen ausgelegt, auf das feuchtes Yamuna-Wasser gesprinkelt wurde. So viel Trennung, das können wir uns nicht vorstellen. Das Fieber der Trennung, ein starkes Fieber. Aber der Gedanke, dass Krishna in Inconvenience, in eine unangenehme Situation gebracht wurde, wegen ihr, war unerträglich, dass sie in Ohnmacht ging. Als sie aufwachte, sagte sie, Are Chandra, du weißt nicht, was Etikette ist. Wenn du zu jemandem gehst, darfst du ihn niemals in der Öffentlichkeit tragen. Insbesondere Krishna, der sehr sensibel ist. Du kannst ihn nur in der privaten tragen. Das ist vielleicht auch für uns von Wichtigkeit. Man soll niemals jemanden in der Öffentlichkeit tragen, weil es so ein großer Schmerz ist für die Person. Wenn man sagt, so und so, deine Eigenschaften sind nicht einmal in der Nähe von gut zu finden. Das tut so weh. Deswegen darf man niemals sagen. Außerdem, Chandra, solltest du nicht sofort mit deinem Anliegen kommen. Du solltest erstmal Krishna fragen, wenn du ihn siehst, wie geht es? Ist der Plan, das Königreich zu regieren, geht es gut? Machen die Untertanen mit? Sind die, man erkundigt sich erstmal über das Wohlergehen des anderen, bevor man mit seinem Anliegen kommt. Das ist ein zweites absolutes Gesetz für die Etikette. Und dann, sagte Radharani, viele Gesetze der Etikette, die für uns rüpelhafte Westler höchst interessant wären. Okay, sagte Chandra und dieses Vereinbarungspapier. Nimm es mit, lese es aber nicht in der Öffentlichkeit vor, sagte Radharani. Ja, aber dann nützt es mir nicht. Wie soll ich an Krishna rankommen, sagte sich Chandra. Er ist umgeben jetzt, er ist nicht mehr ein einfacher Kuhhirtenjunge, der mit seinen Kuhhirtenfreunden spielt und die Stöcke in der Luft kreisen lässt und vom gleichen Teller wie die Kuhhirtenjunge ist. Er ist jetzt ein König, wird mit eurer Majestät angeredet, hat tausende von Dienern. Es ist sehr, sehr schwer zu spielen. Aber mach dir keine Sorgen, Radha. Ich werde es schon schaffen. So ging Chandra los in tiefe Gedanken und kam dann in die herrschaftliche Stadt Mathura. Und diese Gopis, diese engsten Gefährten von Krishna, sind ganz besondere Persönlichkeiten. Der Krishna ist gepriesen, weil er umgeben wird von diesen Persönlichkeiten. So war auch Chandra eine leuchtende Persönlichkeit und sah außergewöhnlich schön aus. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So, wenn immer eine schöne Frau irgendwo ankommt, kommen die anderen Frauen sofort um sie herum, nicht auch in dieser Welt, und fragen, welchen Lippenstift benutzt sie? Nicht? Und persönliche Fragen, vielleicht nicht klar. Es ist sofort Sitte unter Frauen, zusammenzukommen, wenn eine besonders schöne Frau kommt. So kam auch die Königin von Mathura sofort um diese kleine Gopi, die so ausstrahlend war, und sprach mit ihr, wie, wer bist du? Ach, ich bin nur eine Dienerin. Was? Du bist nur eine Dienerin? Wer ist denn deine Meisterin? Oh, ja, meine Meisterin. Sie ist deine Königin. Die Königin von Mathura. Das muss ja außergewöhnlich schön sein, wenn sie so eine schöne Dienerin hat. Ja, normalerweise schon, sagte Chandra. Aber im Augenblick ist sie sehr schwer erkrankt. Oh, da braucht sie Medizin, sagte die Königin. Ja, und deswegen bin ich gekommen nach Mathura, um den Herrscher, um Krishna hier zu sehen. Er kennt die richtige Medizin.
Oh nein, eigentlich ist es sehr schwierig, Krishna zu sehen.
Er ist auch im Augenblick sehr traurig und für sich so ein bisschen. Außerdem ist er kein Arzt. Doch, ihr habt vergessen, sagte Chandra. Damals, als in Mathura die bucklige Kupja da war, hat er sie genommen an den Schultern und hochgerutscht und eingerenkt, sodass ihr Buckel verschwand. Vortrefflicher Art. Habt ihr schon vergessen? Ja, stimmt, sagte die Königin. Es stimmt eigentlich. Er ist ein hervorragender Art.
Ja, aber Krishna zu sehen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es geht, aber du kannst es versuchen. Es gibt zwei Wege. Und ein Weg ist nicht gut. Auf dem einen Weg gehen die Männer. Die werden dich sofort blockieren und sagen, Krishna ist nicht gesprochen worden. Aber es geht den Weg, gibt den Weg, den die Frauen gehen. Und die sind großherziger. Du gehst da einfach diesen Weg, in die, durch die hintere Palasttür, wo die Dienerin hinkommt, und dann versuchst du in den Kronensaal zu kommen. Aber wenn sie dich fragen, was du willst, sage einfach nichts. Singe einfach ein Lied und gehe dann weiter. Danke für diesen Tipp. Und so gelang es ihr, nachdem sie viele Hindernisse überwunden hatte, in den Kronsaal zu lassen. Und da sah Krishna eine sehr nachdenkliche Frau. Du bist hier gekommen, alleine in den Saal? Wie ist es möglich? Was willst du? Oh, sagte Chandra, es ist möglich. Wer bist du denn? Fragte Krishna. Ich weiß nicht, sagte Chandra. Sehr ungewöhnlich. Und woher kommst du? Ich weiß nicht, sagte Chandra. Aber was ist dein Anliegen? Kann ich irgendwas für dich tun? Ich weiß nicht, was mein Anliegen ist.
Krishna spürte etwa. Er spürte die Schlauheit und die Vertrautheit, die es nur an einem Ort gibt. Diese besondere Eigentümlichkeit, diese Sweetness, die in sein Herz langsam etwas macht.
Ja, wieso weißt du denn nicht, wie du heißt, wo du herkommst und was dein Anliegen ist? Aber das ist der Einfluss von Mathura. Jeder, der hier hinkommt, vergisst, wer er ist. Er vergisst, woher er kommt. Und er vergisst, was sein eigentliches Ziel im Leben ist. Und damit meint er, Chandra, Krishna. Er vergessen hatte, dass er Krishna ist, der dazu bestimmt ist, einen liebevollen Austausch mit den Bewohnern, den Brijbasis, zu haben. Sie wollte damit sagen, dass Krishna vergessen hatte, dass er eigentlich nur nach Vrindavan gehört und nirgends wohin gehen soll, anders wo seine liebevollen Devotees sind. Und dass er vergessen hatte in Mathura, dass eigentlich sein Anliegen ist, einen liebevollen Austausch mit den Devotees von Vrindavan in dieser speziellen Vrindavan-Rast zu haben. Und als Krishna das hörte, Krishna sehr bewegt, fing Krishna an zu weinen. Oh, du musst von Braj kommen. Du musst die schlaue Chandra sein. Gab Chandra, nicht Chandra Wali, nicht Chandra, Chandra hat sie ihre Verkleidung aus, stand eine einfache Gopi da. Ja, sagte Chandra, ich will dir beschreiben, was geschehen ist, nachdem du Vrindavan verlassen hast. Die Bäume haben ihre Blätter verloren. Nicht einmal ein Wind bläst da noch, um die Bäume zu bewegen. So traurig ist die Atmosphäre. Die Vögel können nicht mehr fliegen, sondern bleiben einfach sitzen auf den Bäumen. Sie singen nicht mehr, seitdem du weg bist. Deine Kuhhirtenjungen, die alles für dich getan haben, die ihre eigene Nahrung für den Tag mit dir geteilt haben, die, wenn du auch nur müde wurden, einfach gesagt haben, Hey Freund, leg dich hin und ruh dich aus auf unseren Schoß. Und wie mit Blättern die Luft zugefechtet haben. Diese Kuhherdenjungen, die Sackers, die alles für dich getan haben, legen bewusstlos mit weißer Farbe in den Tälern bei der Yamuna und beim Govardhanberg. Und soll ich erst über die Schicksal von Nanda Baba deinen Eltern fragen? Yashoda und Nanda, die bereit sind, dich mit tausenden von Atemzügen, die ihre Atemzüge gaben für dich und deinen Dienst. Fragen jeden Baum, wo ist Krishna? Und wenn sie einen Baum in der Ferne sehen, sind sie so blind von ihren Tränen, dass sie denken, das ist Krishna, da kommt er, er kommt jetzt endlich. Endlich wieder. Tausendmal geht am Tag geht Nanda Baba auf den Aussichtsturm und schaut in die Richtung von Mathura, wann du da wieder kommst in der Straße. Und wenn er nur ein kleines Tier sieht, ein Kalb, was sich da verirrt, sagt, jetzt kommt Krishna, da ist dein Kalb, kommt gerade um die Ecke, kommt jetzt Krishna. Und soll ich von der Trennung von Radharani sprechen? Da konnte Radharani Krishna nicht. Nein, rede nicht. Ja, rede. Nein, rede nicht. Ja, rede. Und weinte, dass es so schien, als wäre fließe der Ganges bloß persönlich. So stark. Schultern schüttelt und sich vorbei. Sag dem Bewohner von Vrindavan, ich komme gerade, ich komme bald. Ich muss jetzt nur noch gerade noch diesen Kamsa da in die befreien vom Mathe und da, also töten. Nicht? Und ich habe noch ein paar kleine Aufgaben zu erfüllen, aber ich bin schon praktisch nicht mehr in Mathura. Ich komme gerade, just now coming. Nicht? Aber Krishna kam nie nach Mathura. Weil das ist das Geheimnis von Liebe, was wir in dieser Welt nicht vergessen können. Das kann so ein Gefühl haben von Trennung, dass in der Trennung schon Krishna da ist. In dem intensiven Gedanken an Krishna ist Krishna da. So ist es auch, wenn ein Devoti richtig den heiligen Namen chantet. Wenn er ihn in großer materieller Zufriedenheit chantet, entschlossen, seine Situation zu belassen, wie sie gerade ist, wird Krishna nicht erscheinen. Aber wenn der Devotee chantet, ich bin irgendwie getrennt von dir, ich bin in der materiellen Welt, und mit diesem Gefühl drin, wird Krishna in dem heiligen Namen gegenwärtig sein. So dass Rupa Goswami sagt, wenn ich chante, dann wünsche ich, was kann ich mit einer Zunge chanten? Ich wünsche mir tausende von Zungen. Dann kann ich richtig dich wahrnehmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sehr begierig seid und man fängt an zu essen. Kennt ihr das? Dann denkt man, was kann mir jetzt eine Zunge eigentlich essen? Ich bin so hungrig, ich müsste mit 50 Mündern essen. Nicht? Und lässt man sich auch nicht Zeit, sondern man tut eine gewisse Geschwindigkeit an den Tag legen. Das ist, wenn große Anziehung da ist. So ist es auch mit dem Devotee, der chantet. Was kann ich, der sagt, Brahma versteht nicht, einen Körper zu schaffen mit einer Zunge. Das ist ja langweilig. Da müsste schon mehrere vorhanden sein. So sagt er, der mit dem Trennungsgefühl von Krishna, nicht weil er von Krishna in sagen wir mal, entscheidender Weise getrennt ist, und nicht, sondern weil er mit Krishna zusammen ist, durch diese starken Gefühle der Trennung. Wie findet ihr diese Geschichte aus der Dharma? Sowas muss man täglich hören, ne? Stündlich am besten, dass man in die richtige Mut kommt.
Hat sie noch die Vereinbarung vorgelegt?
Ich weiß nicht, Krishna weinte so, ich weiß nicht, was Chandra dann getan hat. War vielleicht zu viel. Kräfte. Vater, Mutter, Zeugen. Also total lieb und stichfestig. Da war kein anderer mit gemeint als eben dieser ferne Sünder. Das ist die Vrindavan-Mut. Und wenn man nach Vrindavan kommt, dann kann man merken, dass wenn man in Gefühlen lebt, wo man, also jeder, der da merkt, merkt, dass es, ach, oh, was kann ich nur machen? Was mache ich nur in diesem Leben? Was bin ich nur für jemand? Ich bin eigentlich eine ewige spirituelle Seele. Ich möchte euch die Gefühle, die ein Devoti dann hat, gerne vorlesen aus einem Werk namens Krishna Sanhita. Vielleicht, Ishan, du sitzt da gerade so, in dem, wenn du vor dem Buchregal stehst, der ist rechte Hand von dem Altar, so in der mittleren Höhe, sind so die gesammelten Werke dieser Vrindavan Publishing House, wie heißt das nochmal? Kundalik Vidyanidhi und so. Das eins so, Bhaktialokya und so weiter. Das eins ist Krishna Sanhita. Lese ich euch mal vor. Wie ein Devoti, der aufwacht von seiner großen Illusion und von der großen Hypnoseusen, wie sagt man das, Hypnoseusen oder wie sagt man, weiblichen Hypnotiseuren. Hypnotiseuren. Die Friseuren. Der Hypnotiseuren namens Maya, die uns so einfach so hypnotisiert hat, dass wir so bewegungslos und so trübe sind im spirituellen Leben. Richtig trübe. Wenn man die hört, was ich gleich vorlesen möchte, wenn man aufwachen von dieser Trübseligkeit, die sich gerade jetzt so in Deutschland wie kalter Nebel gemischt mit Smog über das Bewusstsein legt, diese besonders tamassische Zeit, in der wir sind, so Winter und hat er schon, bist du schon fundig geworden?
Gelbbraun.
Gelbbraun, steht auf Krishna?
Gelbbraun.
Ja, Krishna Sanhita. Also ich habe gerade heute geguckt, ich weiß genau, es ist auf den 1, 2, 3. Regal von oben, wenn meine Intuition stimmt. Wir kennen das Buch, du kennst doch das Buch. Weil wenn man nicht weiß, wonach man sucht, dann ist es schwierig, was zu finden. Besonders was die Devotis, die in Vrindavan diesmal waren, gemerkt haben, ist, dass wir eigentlich getrennt sind von Krishna durch ein selbst auferlegtes Leid, diese Arroganz und dieser falsche Stolz, der sich manchmal gar nicht offenkundig manifestiert, so in ich bin besser als du, so ganz offensichtlichen Mustern, sondern der einfach nur in einer Art von Identifizierung mit dem physischen Körper gelegt ist. Wenn man in Vrindavan ist, kann man richtig spüren, dass es eine, sagen wir mal, eine kleine Grenze nur gibt, die man überschreiten müsste. Diese Grenze des falschen Egos oder der falschen Identifikation mit dem physischen Körper und mit den Vorstellungen von ich bin und das ist mein. Das ist sehr, sehr klar.
Ich mache mir Sorgen, ich kann mich nicht so richtig aufs Weiterreden konzentrieren, weil ich von all denen, die wohl nicht mehr unten gegangen sind, nicht so überzeugt bin, was deren Anziehung zu dieser Art von Lektüre betrifft und deswegen nicht weiß.
Hast du es nach einer Lecture zurückgeschrieben?
Ich habe gar nicht meine eigene. Wenn ich es jetzt nicht habe, weiß ich so. Die finden es nicht, zu Deutsch gesagt, oder? Nur, dann lassen wir es, denn das ist Krishnas Arrangierung. Vielleicht wäre das zu harte Kosten für den Atem gewesen. Und weil wir amerikanisch sind, das ist auch wie die Aufrüttelung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es Krishna zurückgehalten hat. Gut, dann möchte ich euch einfach ermutigen, ein bisschen mehr zu denken, also darüber zu meditieren, dass ihr ewige Teile Krishnas seid und im Augenblick einfach von ihm getrennt seid. Und dass ihr etwas unternehmen müsst in diesem Leben, um dorthin zu kommen. Hier ist es. Sehr nice. Wie ein Devotee sich fühlt, der in dieses Bewusstsein hineinkommt, wird hier vom Bhaktivinoda Thakur ausgedrückt. Und ich fand es so schön, dass ich euch das unbedingt vorlesen möchte. Der Umstand, Lebensumstand für das Lebewesen ist sehr pathetisch. Denn obwohl es eine reine spirituelle Seele ist, ist das Lebewesen jetzt ein Diener der Materie geworden. Es hält sich selbst für ein Produkt aus Materie und hat das Gefühl, dass es ihm an etwas mangelt. Manchmal weint das Lebewesen, weil es einen Mangel an Nahrungsmitteln hat. Manchmal lamentiert es, weil es angegriffen wird von Fieber. Und manchmal beschäftigt sich das Lebewesen in verabscheuungswürdigen Aktivitäten, um die Aufmerksamkeit von Frauen auf sich zu ziehen. Manchmal erklärt das Lebewesen, ich sterbe. Und manchmal sagt es, ich bin gerettet worden von dieser oder jener Medizin. Manchmal wird das Lebewesen absorbiert in einen fürchterlichen Ozean aus Klagen aufgrund des Todes des eigenen Kindes. Palast. Lebt darin und denkt, nun bin ich König geworden. Und manchmal ist das Lebewesen neidisch auf ein paar einfache Leute und denkt, ich bin ein großer Held und besser als die anderen. Manchmal ist das Lebewesen verwundert, weil es ein Telegramm geschickt hat. Wie konnte das ankommen? Für die Devotees die Fragen, manchmal. Meine, viele Devotees sind begeistert von der Welt des Computers, dass ich jetzt einfach auf den Knopf hier drücke und die Botschaft fliegt zu jemandem, der in Amerika ist, ist einfach total verhaut und fasziniert. Manchmal schreibt das Lebewesen ein Buch über Medizin und baut einen gewaltigen Titel auf. Manchmal baut es einen Eisenbahnzug oder hält sich für einen gewaltigen Gelehrten. Und manchmal ist das Lebewesen interessiert an Astrologie und hält sich für einen Astrologen. Solche Leute verschmutzen ihr Herz mit Neid, Gewalt, Lust und Zorn. Manchmal lernen sie Physik, manchmal Medizin, manchmal sind sie Bauern und denken, ich bin so fromm. Oh weh! Sind solche Lebewesen, sind solche Tätigkeiten angemessen für eine reine spirituelle Seele? Solch unbedeutsame Neigungen sind bedeutungslos für jemanden, der mal in Vaikuntha gelebt hat, der spirituellen Welt, und reine Liebe zu Gott gekostet hat. Wo liegt das Glück im Austausch mit Frauen oder Männern, verglichen im Austausch zum Nektar der Liebe zu Hari? Welche Vergleichsmöglichkeiten gibt es, wenn man sich mal betrachtet, dass man kämpft mit denjenigen, die das Herz stören? Wie viel besser ist es, diese Kämpfe aufzugeben und Gemeinschaft zu pflegen mit Devotis, die das Herz erfreuen? Oh weh, wenn wir ganz sorgsam uns Gedanken machen, wer wir wirklich sind und was wir jetzt geworden sind, dann können wir verstehen, dass wir sehr gefallen sind und von lauter Leiden umzingelt werden. Warum sind wir nur so in die Irre geführt worden? Warum? Warum sind wir zu Frevlern geworden, die sich gegen den glückseligen Herrn gewandt haben? Das muss der Grund sein, warum wir gefallen sind. Und so weiter geht es. Maya hat uns jetzt eingesperrt, weil wir solche Frevler sind. Wir leiden in der materiellen Welt aufgrund dieses Offenses. Wir haben uns abgewandt von Krishna. Und dann erklärt Bhaktivinoda Thakur, dass der Zustand der Liebe zu Krishna, des Angezogenseins zu Krishna, so natürlich ist, wie der Zustand einer von Eisenspäne, die angezogen wird von einem Magnet, wird und backen bleibt. Was ist los mit uns? Wie lange wollen wir noch diesen traurigen, diesen pathetischen Zustand mit ansehen? Wann werden wir endlich etwas unternehmen, dass wir in das Königreich der Liebe aufstecken? Wann werden wir den Rost, der uns jetzt hindert, angezogen zu sein, zum Magneten Krishna, abschmälern? Das sind gute Fragen, oder? Hare Krishna. So, damit möchte ich für heute enden. Habt ihr irgendwelche Fragen in eurer Gemeinde? Hare das Nato Prabhu. Jeder von uns muss sich entsprechend seiner, sagen wir mal, Veranlagung, materielle Veranlagung, irgendwie so situieren, dass er total verrückt werden kann nach Krishna. Ein nach Krishna verrückter Astrologe. Ich habe so ein tolles Beispiel hierfür gesehen. Wir waren in Bhaktivedanta Hospital und die Devotees baten mich, haben mich gefragt, willst du mal so eine richtige Operation sehen? Na klar, habe ich gesagt, solange ich nicht operiert werde. Das sind alles Weite von Krishna, die Ärzte sind auch, aber wirklich Spezialisten für alles. Also da geht es von Kindesentbindung bis Splitterentfernung, von komplizierten Operationen, sogar orthopädischen, so Krückensachen. Nur Gehirntumore können sie nicht machen. So, an diese Sache haben sie nicht gewahrt. Die haben manchmal sechsstündige Operationen, also das ist richtig Specialist, da geht es richtig zur Sache. Da sterben auch manchmal Patienten, weil die kritischen Fälle auftreten. Absolut Nektar. Hat es also das Hospital. Aber selbst diejenigen, die sterben, weil es unvermeidlich ist, die Verwandten sind total gerührt, weil die Devotees sich so nice um die kümmern. Tulasi Blätter auf die Zunge, Ganges Blätter, Devotees, nicht? Ne? Immer das ganze Hospital vibriert von den Chanten der Heiligen Namen. Da ist immer so ein Tape, habe ich mir jetzt auch gekauft vom Prabhupada, der Hare Krishna Doom. Nichts läuft immer. Nonstop, eine total angstfreie Atmosphäre. Da wird man gerne operiert, wenn man auch schon operiert werden muss. Und genau, und die hat mich dann eingeladen, zum Operationstisch zu kommen. Und ich wollte es gerne sehen, um ein bisschen Loslösung zum physischen Körper zu entwickeln. Nicht? Und der Typ war gerade fertig, hatte eine wirklich komplizierte, die schwitzten alle und waren also völlig fertig nach der Operation, weil die den Knochen in kurzer Zeit längsseits, also so hohl machen mussten, aufbohren mussten und da eine Eisenschiene reinlegen mussten. Und es war indisch, der Patient war nur halb betäubt, also halb betäubt, nur von unten betäubt. Der war da so völlig fertig und sagte so. Und dann kam ich also rein und da haben die Ärzte sofort ihre Nadeln aus, die waren gerade am Zunähen, nicht? Richtig mit dicken Faden, so richtig so mit so einer Zange, so richtig so durch die Haut, so haben sie so richtig so einen Halbkreis Nadeln. Die waren eine heavy Wunde. So, nicht? Und mussten immer noch das Blut absaugen. Und die sind dann einfach alle zu Boden gegangen. Please accept our humble obeisance. Und dann haben sie den freundlich aufgeweckt, der da so lag und sowas über sich hin. Ja, Situation, kann ich mir nie wieder vorstellen. Nee, das war eine Einmaligkeit, eine nicht zu repetierende Situation. Da wollten sie fragen, ob ich in die Intensivstation wollte. Und dann habe ich gesagt, das war schon intensiv genug. Also, da konnte man auch nur rein in diese Operation. Muss man eine grüne Maske aufsetzen, einen Hut, einen grünen Hut und so eine grüne Umhang, dass man, dass keine Bakterien da auf diese Wunden kamen, weil es war wirklich eine heikle Sache. Und das waren also Ärzte, so ausgebildete Ärzte, richtige Profis, die lange durch die Uni gegangen sind und einfach so naiv, weil die so spirituell da aufwachsen und dann gerade Gopinath Community, das war in gewisser Weise eine, die waren verrückt nach Mercy und dann es war ungewöhnlich, ne? Und es war die Patienten, ja klar, jetzt war ich, das war nicht da, jetzt sehe ich einen abholen, klar. Weil die, es ist ja so klar, die so eine spirituelle Atmosphäre, die so um sich greift, dass sogar, dass 35% der Patienten Muslime sind, die sonst nie mit Hindus, also die der Angst erlebt, da gehört eine Menge Schredder zu, ein Operationstisch zu legen, ne? Warst du schon mal in der schweren Operation, also bevor du in der Operation, also du, selbst in deutschen Hospitälern, du musst eine Unterschrift geben, alles was jetzt ein bisschen intensiv wird, was danach passiert, mit Entsorgung, nehme ich auf meine Kosten, nicht? Und auf mein Konto, das ist heikel, das ist also in so eine Operation reinzugehen. Da muss man schon den Ärzten eine entsprechende Dosis von Vertrauen übergeben. Und selbst die Musulmanen haben das. Das sind total professionelle Doktoren, die aber so spirituell aufgelegt sind, dass sie verrückt nach Krishna sind. Zum Beispiel in der Intensivstation. Vor der Intensivstation ist Hanuman aufgebaut. Warum? Weil Hanuman, habe ich glaube ich heute Morgen schon erzählt, ne? Kann ich sagen, hier habe ich glaube ich erzählt, Abhiram? Ja, das Mritya Sanjeevani, dieses lebensspendende Elixier, die gebracht haben. Und weil die das so leben, ist so eine starke spirituelle Atmosphäre, dass das einzige Vaikuntha-Hospital, das Angst
all Hospitalitäten. In der Welt kann ich mir vorstellen. Vielleicht gibt es noch andere spirituelle Hospitäler, aber das geht erst nicht. Du kommst rein, du begrüßt erstmal Prabhupada, wie Prabhupada auf dem Vyasa-Tag. Das ist so richtig so gemacht. Also schon, man kann eine Profession lernen. Aber vergesst nicht, wir müssen verrückt nach Krishna wieder werden. Wir sind, haben jetzt eine andere Verrücktheit angenommen. Wir sind von Krishna abgerückt und weggerückt. Wir brauchen die homöopathische Dosis wieder, nicht? Das Gleiche, was uns weggebracht hat, das weggerückt sein. Wie verrückt sein muss und wieder zu Krishna hinbringen. Und das ist eine intensive Praxis. Du schon mal geschult, verrückt zu werden? Das ist eine sehr intensive Aktivität. Ich sage es ruhig mal so ein bisschen so, um den spirituellen Punkt zu betonen. Da habe ich die Bodhis gesehen, die, also so richtig BS, MS, die hatten alle zu Ende studiert und die haben geschrieben, in diesem Jahrhundert fielen 3 Bomben, haben so ein Poster aufgemacht. Hiroshima, Nagasaki, und ihr wisst natürlich wissen, das ist dann die dritte, ich habe nur 2 in der Schule gelernt. Nicht? Und dann drehst du die dritte auf und dann siehst du ein kleines Bild von Schüler Prabhupada, der durch Moskau wandert. So ganz alleine. Und die dritte Bombe wurde gelegt von einem transzendentalen Revolutionär, Schüler Prabhupada. Werden die Teil einer spirituellen Revolution. Ja. Also, die sind total drin. Das war unglaublich erfrischend, diese spirituelle Ausrichtung zu sehen. Als Doktorin und so, habe ich den einen als Besuch, Adi Balaba, der lebte auf dem 15. Stockwerk auf einem Bombeerhol, also das war wirklich so ein Luxus. Wolkenschatz, das habe ich auch, man ahnt das nicht, dass in Bombay so ist. Nicht? Der andere, Krishnananda, ist ein Multimillionär, wohnt in einer riesen Villa. Und wenn der Sanyasi sieht, der fällt auf den Land ausgestreckt auf die Straße nieder. Mercy, Mercy, Mercy. Die sind so drauf, das ist geladen. Jetzt haben sie den Tempel dort renoviert. Für 1,5 Monate. Aber jeden Morgen, der Tempel muss eigentlich zu sein, jeden Morgen geht die ganze Community an den Einspalt und schaut durch den Spalt die Gopinath an. Man kann nicht in den Tempel, man muss also, da drängen sich alle davor, ihre Dethis, Radha Gopinath. Sonntagsfeste, da singen wir, da tanzt dann so ein riesen Angestellter, der Krishnananda, also der hat ja tausende von Angestellten, der Mahatlal, ne, das ist eine sehr bedeutende Familie, tanzt mit seinem Chauffeur. Im Kreise, nicht? Vergisst die ganze körperliche Auffassung des Lebens, um sich reinzuwerfen in den Ozean des Harinams. Das war für den Chauffeur unglaublich schwierig, denn in Indien besteht so ein unglaublicher Unterschied, so ein natürlicher Unterschied. Denn Chauffeur, der wagt sich niemals an seinen Chef heran, der das ist. Das ist, die haben das irgendwie, diese Respektgefühle. Und dann das erste Mal der Chauffeur wurde aber auch ein Devotee. Und dann haben die Devotees ihn mit dem Krishnananda in den gleichen Kreis geworfen zum Tanzen. Nicht? Und dann nein, 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 nein. Und dann hat der Krishnananda ihn geschnappt und so. Es so ansteckend, diese Spiritualität, die das ist. Radhanath Maharaj Vater kam. Das ist auch so eine Autofirma in Chicago. Der hat auf der Bühne getanzt. mit seiner Frau so zum Hare Krishna Mantra, weil die, also so alte, über 70 Jahre, nicht, die waren so angesteckt von dieser Atmosphäre. So, wo immer du verrückt nach Krishna werden kannst, da musst du hin, Hanigat. Als Doktor oder Hypnotisator, also, das hatten wir, das war bei dir, oder so. Das muss man finden, aber das ist, was man machen muss. Ach, du hast die Antwort von einem Vrindavan-Pilger gehört. Ich weiß, dass diese Art zu predigen sehr ungewohnt ist in den europäischen Kreisen, aber du hast sie auch mitgebracht und nicht eben einen anderen. Wird schon wieder, wird schon abgehen. Ich könnte das durchaus von einer psychologischen Sicht sehen. Aber letztendlich, nachdem er alles gesagt hat, was wichtig ist, um sich zu situieren, kommt es darauf an, dass man einfach sein Herz in Krishna verliert. Das ist ganz wichtig. Wir müssen aber uns dazu richtig situieren, das stimmt schon. War da noch Ram Gopal, du hattest glaube ich noch deine Hand
gehoben? Genau. Ja, die Einwohner von Vrindavan, wenn sie dann so in der Luft blieben, wenn sie dann die Trennung gefühlt, weil das Krishna geht ja noch das Leben dann weiter, einige Jahre.
Ja, es wird eine bestimmte Sache schon beschrieben, dass die Einwohner von das Radharani zum Schluss in die Yamuna ging und von der Yamuna in den Sonnenplaneten und von da ging ein Teil von ihr nach Varaka und zwar Satya, erschien sie dort als Satyabhama. Hare Krishna. So, wenn ich ab jetzt loslege, dann werden wir ziemlich die Augen machen können. Die sehr wunderbare Themen da. In dem Bereich. Ich weiß aber auch nicht, dass wir das vorbereiten. Ja, aber das ist auch wieder lila. Auf eine andere Weise zu Radharani. Krishna sagt es in Chaitanya Charitamrita, ich komme täglich nach dem Namen. Wenn wir Krishna verstehen, müssen wir verstehen, dass Krishna wirklich nicht begrenzt ist. Er kann viele Formen gleichzeitig annehmen, die alle Krishna sind. Und alles erledigen für alle seine Devotees. Er macht das bereits in dieser Welt, indem er in alle Herzen hereingeht. In dein Herz, in Rudras Herz, in Abhirams Herz, in Nadias. Unbegrenzte wundervolle Fest. Krishna schrieb aber, er kam nicht nach Vrindavan, aber er schickte seinen engsten Devotee Uddhava nach Vrindavan mit einem handgeschriebenen Brief, den er selber aufgesetzt hatte. Oder den Einwohner von Vrindavan sagte, wir sind doch niemals getrennt. Ich bin in euren Herzen als die Übersee. Dieser Brief war in so großer innerer Bewegtheit geschrieben worden, dass er krickelig war. Und dass nur Uddhava, der ein Schüler von Brihaspati, dem intelligentesten Wesen im Universum, das entziffern konnte. Nur Uddhava, niemand sonst. Der las es vor und als die Gopis hörten, wir sind doch nun sei doch nicht so getrennt, so, dass ich doch nicht getrennt bin als Überwesen. Und jetzt predigt er auch noch Dhyana zu. Ja, philosophisches Wissen. Wir wollen Krishna sehen, wir wollen ihn speisen. Das akzeptieren wir nicht.
Jetzt kriege ich auch noch Diana. Wegen Charakter.
Da gibt es doch die eine Lieder, wo Krishna dann doch zurückkommt, oder?
Ja.
Was Golgovinda mal als letzte Geschichte erzählt hat.
Es gibt ein Lila, das ein Dämon in Mathura erschien, namens Dankavakra, und Krishna dorthin ging, unter dem Vorwand, diesen Dämon zu töten, weil er zu nahe nach Vrindavan Vrindavan einfach. Und danach ging Krishna dann nach Vrindavan hin. Er nahm dann, teilte sich in zwei Formen. Der eine nahm er eine Kutsche, da lud er alle Bewohner von Vrindavan auf und fuhr mit ihm in das ewige Goloka Vrindavan. Und in der zweiten Form, sind wir auf der Kutsche, fuhr er zurück nach Dwarka, als wäre nichts gewesen. Das ist ein Lieder. Dann gibt es ein anderes Lila. Es gibt tausende von Lilas. Krishna kommt jeden Tag nach Vrindavan. Keine Sorge. Krishna verlässt nicht einmal mit einem Schritt Vrindavan. Eine andere Form geht aus Vrindavan heraus. Die ganzen, die wurde nicht in diesen, wie die Yogini das nicht verstehen können, das sind ja die meisten, enttäuscht. Krishna kann keinen Schritt aus Vrindavan reißen. Weil es gibt ein Seil, das Krishna nicht trennen kann. Und das ist das Seil der Liebe der Bewohner von Vrindavan. Kann er nicht trennen. Es wird sehr offensichtlich, als Krishna fertig war mit dem Lila, da hatte die Halbgötter, die nackigt waren, Nalakubera und Managriva, und die dann verflucht wurden, als Bäume geboren zu werden, befreit. Nicht? Er hat dann einen Mörser genommen, die zwischen den Bäumen genommen und dann gezogen. Diese Riesenbäume fielen dann um und umkreisten Krishna. Dachte ich, danke, dass du uns befreit hast. Du bist die höchste Persönlichkeit Gottes, von der alle Unwerten ausgehen und so weiter und so fort. Und danach sagten diese beiden Wesen, bitte lass uns zu unserem Planeten. Und dann war Krishna noch da und wartete. Er war angebunden an den Mörser. Und die Devote lobpreisen das. Er hatte gerade die schwerste Fesse, die Karma Bandana, gelöst. Hatte sie von ihrem Karma erlöst. Ist so powerful, Krishna, dass er das Karma einfach die wiederholenden Geburten und Tode gelöst hat. Die waren ja Bäume, jetzt wurden sie wieder, kamen sie zum Heaven Grenz und danach wurden sie als die wolltigste Krishna. Er hatte das total gelöst, Herr Baba. Er konnte dieses schlimmste Seil, das Karma Bandana, lösen. Aber das Seil von Yashoda, da musste er warten, oder wartete er geduldig, bis ihr Schulter kam. Was ist denn hier los? Zwei Bäume sind umgestürzt. Was ist denn hier schon wieder? Und wie ihn losgebunden hatte, konnte das nicht selbst tun, weil es war das Band der Liebe. Da kommt das dann nicht auf. Da will er auch nicht drauf. Dieser Fächer. Gut, hatte ihr sonst noch irgendwas? Vergesst das nicht, das ist eigentlich, was wir suchen. Liebe zu Krishna. Das ist eigentlich, nach dem wir uns sehen. Aviram.
Eine Frage. Wie die Lila ist oft, diese Seite immer zweimal immer kurz.
Ja.
Was bedeutet, diese Frage hier hat eine Bedeutung.
Hat eine Bedeutung. Diese Bedeutung von den beiden Fingern ist, Krishna kann, es gibt zwei Bedeutungen. Er kann nicht durch Jnana und nicht durch Karma erreicht werden, sondern nur durch Bhakti. Andere ist, dass die eigene Bemühung niemals alleine ausreicht, sondern dass die zweite, dass die Gnade von Krishna kommen muss, damit wir
gelöst
ja, wir können noch weiter erzählen, aber ich denke, wir haben einen Ende für einen sehr schönen Zeitpunkt gefunden, nämlich noch 6 Minuten vor 8, also es ist noch nicht zu spät. Es gibt die Votis, die hier sind, um mich zu besuchen. Das ist sehr schön. Ich bin morgen, es gibt morgen noch die Morgenvorlesung, die Abendvorlesung wahrscheinlich, also mit Sicherheit nicht. Und ich bin ab morgen den Tag so eingeplant, dass ihr mich, dass ihr mit mir sprechen könnt und mich besuchen könnt. Nicht? Also nur, dass ihr wisst. Danach ist mein Wunsch so ein bisschen diesen Berg. Ihr könnt ja mal gucken auf dem Tisch, was da für ein, ein unmenschlicher Berg liegt. Vom Brief, der Briefpost, der beantwortet. Gut. Aber das ist na, darf ich kurz fragen, wo du, wo sie hier bist, können wir danach ganz kurz bitte miteinander sprechen? Ja? Schön, dich zu sehen, Raphael. Ich habe manchmal ein bisschen gedacht, meine Damen, an deine Schauspiele. Am letzten Tag haben wir ja noch was Wunderbares. Am letzten Tag von Jayadis Aufenthalt. Jayadis war gerade total. Da ist das Ding durch und da und schaute sich alles so, stolperte von einer Tür in die andere und ging so durch. Und dann kam Schichtikater und ich mit so einem Taxi vorbei. Ne? Dann Jerry, Mikkel, super! Das ist immer so ungewöhnlich, Tätigkeit bereit. Ne? Wo geht's denn hin? Ja, das wirst du sehen. Klasse! Und dann haben wir ihn zu einem total interessanten Schauspiel gebracht. Das war ein ganz nett, wenn die Brijbasi so die Krishna-Lieder spielen. Boah, das ist so nett gehabt. Das war ein Spiel, was da fuhr Krishna auf einer Kutsche auf die Bühne. Und, das, und die tanzten dann alle vor Krishnas Kutsche. Die spielten Schalmeien. War eine bombige Stimmung. Warfen Feuerwerke in die Luft. Dann genau wurde und dieser Krishna-Darsteller war so, der hatte eine Krone und von der Krone so Blumen, so Blumen, nicht Girlanden, wie sagt man, Blumenketten, die so nach unten gingen und so von Perlen gehalten waren. Und manchmal machte er so, schob er so diesen Vorhang und schaute diesen Boden an und so nett da. Und dann wurde Krishna so ein Glas angeboten mit so einem, wie sagt man, Sherbat oder Sherbat, also so eine Art, wie würde man sagen? Ja, Limo, nicht? Ja. Und danach haben die diesen Sherbat über die Leute gesprengt. Also da wurde ein richtiger Kampf. So hat er einer so rausgehabt und er hat das immer nicht gesprengt, hat das überall so verteilt und was passt wie in einem Rugby-Stadion, egal, um diesen Sherbat zu kriegen. Das war total nett. Und dann haben die ein Spiel gespielt. Haben sie Krishna ein Bad gegeben in Juwelen. Aus Plastik. Ne? Und haben diese Juwelen über die Leute gekommen, und alles hat gejubelt und so weiter. Also ein totales Lila haben die da. Die haben da losgelilat. Das war also unglaublich. Mal sehen, ob Jayadev jemals ein Krishna-Lila spielt. Da müssen wir ihn noch sehr unterstützen. Sehr, sehr nice. Da war dann einer, der war schon am der war so alt, dass er fast gestorben war. Das war also richtig wie eine Aufnahme von unserer
unvermeidbar wie der Tod, die er Serie aus. Ne? Also, weißt du das? Der schlief dann einfach ein und sah dann so heavy aus. Aber der war weit Stalila da, der musste getragen werden, aber das hat er sich dann erlaubt, nicht eigentlich Stalila zu sehen, vom Feinsten. Weil es so anziehend ist. Gott auf die Erde kommt und spielt. Das ist so gut. Gut. Dann also Hare Krishna. Ich kann euch leider kein Prasadam anbieten, weil wir Ekadasi haben. Sonst hätte ich euch angeboten.